Deutschlandfunk Kultur. Kompressor.
Mit Gesa Ufer. Schönen guten Tag. Die Welt der Cyberpunks ist düster, dreckig, ausweglos. Anonyme Konzerne beherrschen die Welt. Menschen leben in riesigen, technisch überladenen Megacities. Es ist dunkel, regnerisch und nur das Licht greller Neonreklamen spiegelt sich in den Straßen, in denen ansonsten einsame Menschen herumwieseln, von denen sich schlecht sagen lässt, ob sie Menschen oder Maschinen, Cyborgs oder vielleicht auch Untote sind. Das Cyberpunk-Genre ist in den 80er Jahren vor allem durch die Romane von William Gibson geprägt worden und bis heute fester Bestandteil von Literatur, Film, aber auch Games. Jetzt gibt es von der Community bereits seit langem erwartet und auch sehr kontrovers diskutiert ein neues Computerspiel, das sich ganz selbstbewusst Cyberpunk 2077 nennt. Unser Spieleexperte Markus Richter hat schon mal Probe gezockt und ich wollte von ihm wissen, ob die Beschreibung, wie ich sie jetzt gerade hier gegeben habe, auf dieses Spiel passt und worum es überhaupt geht.
Das passt tatsächlich ganz gut, weil das Spiel sich Mühe gibt, da in Kulisse und geschichtlichem Rahmen quasi so eine Quintessenz von Cyberpunk oberflächlich abzubilden. Es gibt diese große Stadt, Night City, Wolkenkratzer, Autobahnen, Slums und Neon. Man selber ist darin ein Söldner oder eine Söldnerin, die sich für alles Mögliche verdingt. Und die Geschichte beginnt auch ganz klassisch mit dem Versuch, ein Stück Technologie zu stehlen, das die Welt verändern soll. Und dabei passiert dann natürlich etwas Unvorhergesehenes.
Saburo Arasaka?
Der Kaiser. Noch eine Scheißlegende.
Das Ding ist nicht schalldicht.
Fuck! Man wird Zeuge eines Mords an dem Chef des Arasaka-Konzerns. Das ist bedeutsam, weil das eben einer dieser Konzerne ist, die die Welt beherrschen. Und das zweite Element ist dann, dass der Diebstahl trotzdem gelingt. Man stiehlt einen Bio-Chip und steckt sich den im Eifer des Gefechts in den Kopf. Und dann hat man auf einmal eine zweite digitale Seele in sich.
Ihr vergeudet euer Leben. Lauft uns hinterher wie Hündchen.
Es ging dir nie um Konzernkolonialismus, oder? Sondern um dein verdammtes Groupie-Output.
Du würdest das nicht verstehen, Rogue.
Das ist Johnny Silverhand, gespielt von Keanu Reeves übrigens, Rockmusiker und Terrorist in dem Spiel, so wird er zumindest erstmal vorgestellt. Und dann dreht sich das Spiel darum, wie diese beiden Geschichten verlaufen. Es passiert viel, auch das klassisch Verrat und verkauft werden. Jeder spielt irgendwie eine Rolle, AuftraggeberInnen entpuppen sich als Marionetten anderer AuftraggeberInnen und alles wird eine riesige Verschwörung. Und gleichzeitig gibt es drumherum noch die sogenannte Open World, ein Rollenspiel. Man kann kämpfen und schleichen, viele Dialoge, Charakterwerte werden verbessert. Es gibt unendlich viele Aufgaben, was sich dann auch zum Beispiel daran niederschlägt, dass ich alleine für den Prolog des Spiels ungefähr 5 Stunden gebraucht habe.
Wow, würdest du trotzdem sagen, die Zeit lohnt sich zu investieren oder ist das dann doch irgendwie in erster Linie so eine Art, ja weiß ich, Cyberpunk-Kulisse, so eine Art Potjomkinsches Dorf, das dann doch den Reiz schnell verliert, wenn man hinter die Kulisse schaut?
Also es ist auf jeden Fall erstmal mega viel, weil neben der langen Hauptgeschichte die Welt eben voller dieser Nebenaufträge ist, die man machen kann, aber nicht muss. Und das ist aber so ein klassisches Problem dieser Spiele. Das führt dann nicht dazu, dass die Welt dicht wirkt, sondern eher, dass da ganz viele To-Dos sind, die man auch so als Liste wahrnimmt. Und dann ist noch ein ganz wesentlicher Eindruck, dass hier ein Punkt aus den Augen verloren wurde. Und dazu möchte ich William Gibson, quasi der Vater des Cyberpunks, zitieren, der in einem Tweet gesagt hat, "I seem to recall the typical Cyberpunk character as being more Ecto than Endo and generally a pedestrian." Also er sagt hier, Cyberpunk-Heldinnen der Geschichten sind eigentlich eher schmächtig als muskelbepackte Kampfmaschinen und gehen zu Fuß. Mhm. Er erwähnt nicht explizit das Spiel, aber es kann als nicht gelten, dass er das meint. Und die Charaktere sind ja aber so. Das sind immer die muskelbepackten Kämpfer, die coolen Säue. Das ist also eine reine Actionfilm-Machtfantasie und nicht dieses, was man eigentlich kennt aus den Geschichten, so Underdog gegen Konzernwelt.
Aber würdest du dann so weit gehen zu sagen, dass sich dieses Spiel im Grunde mit einem Titel schmückt, der ihm gar nicht zusteht?
Naja, einerseits ein unterhaltsames Actionspiel und ich will nicht lügen, als Genre-Fan macht es großen Spaß, selbst durch die Straßen der Stadt zu fahren, aber ich vermisse schon die Metaebene des Cyberpunk, weil die kommt da für mich bis jetzt zumindest gar nicht vor. Ich würde mich sogar dazu versteigern zu sagen, vielleicht ist das hier das Ende von Cyberpunk als Genre. Also aus der subversiven literarischen Kapitalismuskritik wird hier so ein formvollendetes, millionenschwerendes Produkt, was glänzt.
Okay, das führt uns ja gleich zu dem nächsten Punkt, denn dieses Spiel wird ja schon im Vorfeld sehr, sehr kritisch diskutiert. Da geht es einerseits um die Arbeitsbedingungen beim Entwickler, es geht um die Darstellung von geschlechtlicher Identität, es geht aber auch zu der Berichterstattung über dieses Spiel. Liegt das daran, dass hier im Grunde ja vor allem wirklich so ein millionenschwerer, seit Jahren angekündigter Titel vorliegt, oder ist das hier auch wirklich besonders schlimm?
Das geht meiner Meinung nach Hand in Hand, weil die ganzen Themen sind branchentypisch, aber weil das ein großer Titel ist, tauchen die hier halt besonders schwer oder besonders sichtbar auch auf. Die ganzen Themen sind sehr kontrovers und die Kritik ist auch meist gerechtfertigt. Wenn ich die jetzt alle besprechen würde, bräuchten wir wirklich den Rest der Sendung. Ich will jetzt mal einen Punkt rausgreifen.
Ja.
Die Arbeitsbedingungen und was das mit Spielejournalismus und Fans zu tun hat.
Mhm.
Es ist leider immer noch gang und gäbe, dass es in der Entwicklung von Computerspielen zu Crunch kommt. Das heißt, die EntwicklerInnen arbeiten massiv Überstunden.
Mhm.
Und CD Projekt Red, die Firma, hatte eigentlich versprochen, früher mal, dass das gar nicht passieren soll. Aber dann gab es eben doch 6-Tage-Wochen und das soll es sogar über mehrere Monate gegeben haben. Außerdem war es dann so, dass die Bonuszahlungen für die MitarbeiterInnen an die Bewertung des Spiels gekoppelt wurden. Also ob das dann gut ankommt oder nicht. Das wurde jetzt neulich erst aufgehoben. Und all das schlägt sich in diesem Spiel wieder, was unter massivem Druck fertiggestellt worden zu sein sei. Das ist auch noch voller Fehler. Also noch nie ist meine PS4 so abgestürzt wie mit diesem Spiel.
Okay.
Und dahinter, also von außen gesehen, steckt da einfach schlechtes Management. Und jetzt arbeiten die Entwickler an der Fehlerbeseitigung. Das heißt, selbst nach der Veröffentlichung geht dieser Crunch wahrscheinlich weiter. Und dann ist der Vorwurf an den Spielejournalismus, in der klassischen Spieleberichterstattung hat sowas kaum Platz. Das liegt einerseits natürlich an den Medien selber, andererseits aber auch am Publikum, die nach Jahren des Hypes endlich zu ihrem Spiel alles wissen wollen und nicht so sehr, was da hinten dran noch an schlimmen Dingen passiert. Und das wiederum liegt dann auch an der Spielefirma, die diesen Hype ja jahrelang aufgebaut haben und da bewusst keine Abgrenzung zu den eher toxischen Seiten von Phantom geschaffen hat. Das ist also ein rieses, komplexes Gebilde und vielleicht ist das der eigentliche Cyberpunk am Spiel Cyberpunk, dass es uns zeigt, dass die Welt, in der wir jetzt leben, auch an solchen Stellen schon leicht dystopische Züge hat.
Markus Richter über Cyberpunk 2077. Das Spiel ist für alle gängigen Systeme erschienen und kostet rund 60 Euro. Rund 28 Milliarden Werbeprospekte werden pro Jahr in Deutschland in Briefkästen und dann ziemlich schnell darauf auch in den Mülleimer geschmissen. Das genau ist jetzt Umweltverbänden ein Dorn im Auge und sie haben am Wochenende eine Petition abgegeben, auf der bereits 100.000 Menschen unterschrieben haben, dass mit Werbeprospekten dieser Art bald Schluss sein soll. Höchste Zeit für uns, einmal die Ästhetik dieser sehr besonderen Broschüren näher unter die Lupe zu nehmen. Das genau tun wir in unserer zweiten Kompressor-Podcast-Ausgabe für heute. Hören Sie unbedingt rein.